Letzte Woche sind wir in die Osterserie gestartet, wo wir in jeder Predigt die Perspektive von einer bestimmten Person aufs Kreuz beleuchten wollen. Letzte Woche war das der Petrus. Und heute wollen wir eine Personengruppe anschauen, die von allen vier Evangelisten während der Kreuzigung von Jesus erwähnt wird. Scheinbar doch noch nicht ganz. So steht in Markus 15. Es sahen aber auch Frauen von Ferne zu. Unter ihnen waren auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses, sowie Salome, die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten, und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Es geht also um Frauen. Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, quasi seine Jüngerinnen. Frauen, die ihm seit dem Anfang von seinem Wirken gedient haben und jetzt mit ihm auf Jerusalem gekommen sind. Viel mehr über sie erfahren wir nicht wirklich. Am meisten wahrscheinlich noch von der Maria Magdalena. Sie ist zwar nicht so genau beschrieben wie andere, der Petrus zum Beispiel, aber sie ist doch eine ziemlich bekannte Frau und wichtige Persönlichkeit. Darum schauen wir heute Morgen zusammen die Kreuzigung an, wie sie möglicherweise durch die Augen von der Maria Magdalena ausgesehen hat. Ich werde teilweise noch passende Bibelstellen einblenden für die, die es interessiert. Ihr verpasst aber nichts, wenn ihr die nicht leset. Wir lesen nicht direkt davon, wie sie von der Verhaftung und der Verurteilung von Jesus erfährt oder von ihrer Reaktion darauf. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie geschockt und ungläubig dasteht, wie versteinert. Die Worte hallen ihr vielleicht immer noch in den Ohren wieder, aber ihr Verstand kann es nicht fassen. Und was langsam doch zu ihr durchsickert, was sie gehört hat, rennt sie zusammen mit der Salome und der anderen Maria los und kommt gerade rechtzeitig an, um zu sehen, wie eine Menschenansammlung den Hügel darauf zieht, wie die Römer Jesus nach Golgatha führen, während ein anderer Mann sein Kreuz trägt, als ob er keine Kraft mehr dafür hat. Sie beobachtet das Geschehen von Weitem. Wie kann das sein? Jesus, ihr Rabbi, tatsächlich verhaftet und zum Tod verurteilt. Wie ist es so eingekommen? Was ist passiert? Und wieso befreit er sich nicht? Wieso zeigt er seine Macht nicht? Weil die hat er. Das hat sie an ihrem eigenen Leib erfahren. Damals, wo er ihre 7 Dämonen austrieben hat. 7 Dämonen. Zahl 7 steht in der Bibel häufig für die Vollkommenheit, die Vollständigkeit. Wenn 7 Dämonen in der Maria Magdalena gewohnt haben, kann das also bedeuten, dass sie vollkommen von ihnen beherrscht und in jeder Hinsicht beeinträchtigt und versklavt worden ist. Zwar ist in der Bibel nichts Genaueres überliefert, wie sich die Besessenheit bei der Maria Magdalena geäussert hat, aber wir lesen in der Bibel auch andere Geschichten von Besessenungen. So zum Beispiel von einem Bub mit einem stummen Geist. Das heisst, er hat nicht reden. Und sein Vater bringt ihn zu Jesus und seinen Jüngern in der Hoffnung, dass er geheilt wird. Der Vater erzählt ihnen, dass der böse Geist den Bub häufig ins Wasser oder ins Feuer wirft, um ihn zu töten. Oder dass sich der Bub verkrampft und mit schäumendem Maul am Boden wälzt. An einer anderen Stelle lesen wir von einem Gerasener. Einem starken und gewalttätigen Mann. Er lebt völlig isoliert in Grabhöhlen. Er schreit, er schlägt um sich, er verletzt sich selber mit Steinen. Niemand konnte ihn bändigen oder fesseln. Mit seiner ungeheuren Kraft hat er alle Ketten zersprengt. Und er hat seine Identität völlig verloren. Die bösen Geister haben also zum Ziel, den Menschen zu quälen. Auf der körperlichen, auf der psychischen oder der sozialen Ebene. Vor allem aber verhindern sie die Gemeinschaft mit Gott. Sie schaffen geistliche Dunkelheit und trennen den Menschen von Glauben und Gebet. Wir können uns also vorstellen, wie es der Maria Magdalena gegangen ist. Von innerer Dunkelheit und Zerrissenheit plaget, gefangen in ihrem eigenen Körper, sich selber völlig entfremdet, kultisch unrein, gewalttätig, eine Gefahr für sich selber und andere, von der Familie verstoßen, ohne daheim, isoliert und allein irgendwo am Rand der Gesellschaft. Jesus hat sie von dem befreit. Jesus hat sie von den Dämonen befreit. Er hat sie wieder in die Gesellschaft eingegliedert. Jesus hat ihre aber nicht nur Beziehung zu ihren Mitmenschen wieder ermöglicht, sondern auch Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Und seither ist sie Jesus nachgefolgt. Als Frau. Jesus ist einer der wenigen Rabbis, der das zugelassen hat. Das war damals zwar nicht verboten, aber in der jüdischen Gesellschaft sehr unüblich. Frauen hatten in der Regel kaum Zugang zu Bildung oder zu religiöser Lehre und waren primär fürs Haus und die Familie verantwortlich. Das Studium und die Lehre der Heiligen Schriften ist den Männern vorbehalten und das religiöse Leben von ihnen dominiert. Im Tempel, bei den Gebet und bei den wichtigen religiösen Festen. Eine Frau in einer religiösen Bewegung, besonders als Jüngerin, hat also den kulturellen und sozialen Normen von dieser Zeit widersprochen. Aber Jesus ist den unkonventionellen Weg gegangen und hat Frauen in seine Gemeinschaft einbezogen. So hat Maria Magdalena im Sitter zusammen mit anderen Frauen, die Jesus kennengelernt haben, dient. Das heisst, sie hat den Tischdienst übernommen, wenn Jesus und seine Jünger eingeladen gewesen sind. Sie hat sie mit Lebensmitteln und anderen Sachen versorgt. Sie hat der Lehre und der Verkündigung von Jesus zugelassen. Und sie war bei den Versammlungen dabei gewesen. Alles in allem, Jesus hat Maria Magdalena ein neues Leben gegeben, eine neue Identität gegeben. Jesus, der grosse Befreier. Aber sich selber befreit er nicht. Er lässt sich schöpfen, bespeuzen, schlagen. Er lässt sich sogar ans Kreuz nageln. Er wehrt sich nicht mal. Wo ist die grosse Errettung der Römer, die sie alle erwartet haben? Jetzt löseln die Römer sogar noch um seine Kleider. Das ist so falsch. Das müsste doch anders laufen. Wo ist der triumphale Sieg? Stattdessen hängt er am Kreuz. Das Kreuz ist kein ehrenvoller Tod. Es ist der schlimmste Tod, den es gegeben hat. Langsam, grausam und absichtlich entwürdigend. Die Todesqualen vom Kreuzigten haben häufig tagelang gedauert. Die Haut brennt in der Sonne. Der Durst macht wahnsinnig, mit jeder Minute kommt mehr Erschöpfung, bis der Kreislauf kollabiert. Um das Sterben zu verschnellern, hat man manchmal auch die Beine gebrochen, die Unterschenkel zertrümmert. Weil wenn die Fußstützung wegfällt, hängt das ganze Gewicht an den Arm und der Kreuzigte erstickt bald. Das brutale Urteil hat man einem römischen Bürger nicht vollstrecken. Das ist der Tod für die ganz unten. Verbrecher, Sklaven, die Rebellen. Und genau so stirbt Jesus. Jesus hängt dort am Kreuz, umgeben von seinen Spöttern. Andere hat er gerettet, aber sich selber kann er nicht retten, rufen sie. sogar die zwei Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden sind und links und rechts von ihm hängen, verspotteten. Allein gelassen, verlassen von seinen Jüngern. Die sind bei seiner Verhaftung im Garten Gethsemane davon gerannt und haben ihn im Stich gelassen. Einzig die Frauen stehen noch da und schauen von weitem zu. Aber sie schauen nicht nur zu, sie leiden mit ihm. Sie schauen von weitem, aber sie gehen nicht. Sie stehen entfernt, aber ihre Herzen sind nahe. So werden die, die in der Ferne stehen, zu den ihm Nahestehenden. In dem Moment tönt die Stimme von Jesus. Er ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, warum lag Gott Jesus im Moment vom grössten Schmerz allein? Wieso greift er nicht ein? Warum schweigt er? Dann der letzte Schrei und Jesus stirbt. Ist jetzt alles aus? Hat sich der Glauben als leere Hüllen erwiesen? Ist alles nur ein Traum gewesen, der jetzt zu Ende geht? Die Stille ist so laut, dass sie sogar der Hauptmann, der unter dem Kreuz steht, gehört. Tatsächlich, der war der Sohn Gottes gewesen. Und ja, er hat recht. Jesus war der Sohn Gottes gewesen. Der Sohn Gottes ist gestorben. Der Sohn Gottes ist wirklich tot. Was machst du, wenn die Hoffnung stirbt? Was bleibt, wenn das Kreuz alles ist, was du siehst? Wie geht der Glaube weiter, wenn alles zusammengebrochen ist? Am Abend wird Jesus vom Kreuz genommen. Die Maria Magdalena beobachtet, wie ein Mann, der Josef von Arimathea, seinen Körper in Leinen einwickelt und zu seinem Familiengrab bringt. Er leitet ihn behutsam rein und rollt einen Stein vor den Eingang. Finito, aus, Ende. Jetzt ist es endgültig aus. Die Maria Magdalena geht heim und in ihren Adern fließt Angst. Was passiert jetzt? Was bleibt für sie und die anderen? Geht jetzt alles wieder zurück zum Alten? Jetzt, wo der, der alles verändert hat, tot ist, kommen auch Dämonen wieder zurück. Manchmal stehen auch wir so da. Haben gemeint, jetzt wird es anders. Und doch nicht. Wir haben keine Hoffnung mehr und das Gefühl, jetzt ist alles verloren. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Die gleiche Situation, wo du dich immer wieder drin vorfindest. Eine Krankheit, die nie ganz verschwindet. Eine Verletzung, die scheinbar doch noch nicht ganz verheilt ist. Vielleicht ein Charakterzug, wo du seit Jahren dagegen kämpfst. Oder Zweifel, die immer wieder vorkommen. Hey, aber weißt du was? Die Maria Magdalena, die hat noch nicht aufgegeben. Noch nicht ganz. Wir lesen nämlich weiter. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Damals war es üblich, die Leinenbinde, wo der Körper der Verstorbenen drin eingewickelt wurde, ist, mit so wohlschmeckenden Gewürzen oder duftenden Kräuteröl zu präparieren, um den Grabgeruch und Verwesung zu überdecken. Das ist aber nicht nur eine praktische Massnahme, sondern auch ein Zeichen der Ehrfurcht. Ein Akt der Liebe und der tiefen Verehrung. Jesu Kreuzigung war am Tag vor dem Sabbat. Der Sabbat dauert vom Freitagabend bis zum Samstagabend, jeweils bis zum Sonnenuntergang. Und weil der Körper von Jesus aber erst am Abend vom Kreuz genommen worden ist und ins Grab gelegt worden ist, haben Frauen die Öl noch nicht gehabt. Und wenn sie die jetzt noch gekauft hätten und oder den Leichnam einbalsamiert hätten, dann hätten sie die Sabbatruhe gebrochen. Und darum haben sie noch müssen warten und machen sich erst jetzt am Sonntagmorgen auf den Weg, kaufen Öl und gehen nochmal zum Grab, um Jesu Leib für die Grabesruhe vorzubereiten. Schlussendlich werden sie das Grab leer vorfinden. Jesus ist auferstanden. Und er wird der Maria Magdalena ihr als allererstes begegnen. Aber das kann sie noch nicht wissen. Jetzt in dem Moment zwischen Kreuz und leerem Grab. Sie ist ihm treu nachgefolgt, auch über den Tod raus. Sie hat Wegstrapazen auf sich genommen, Anfechtung und Angst, gerade auch bei der Kreuzigung, in Kauf genommen. Sie dient ihm bis zum Schluss mit ihren Mitteln und ihren Gaben. Sie hält sich an jedem kleinsten bisschen fest. Mitten in der Hoffnungslosigkeit, mitten in der Unsicherheit, mitten in der Angst. Während alles, was sie glaubt, in Frage gestellt wird, da harret sie zwischen dem Kreuz und dem leeren Grab aus. Und wir wissen es. Wir wissen, dass das Grab leer ist. Wir wissen, dass in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, der Vorhang im Tempel zerrissen ist, dass er uns durch seinen Tod am Kreuz befreit hat. Und zwar auf eine Art und Weise, wie sich das niemand vorgestellt hat. Die Maria Magdalena hat vermutlich, wie viele andere, wie viele der Jünger auch, von einer Befreiung der Römer geträumt. Vermutlich haben sie die pompös erwartet, mit Kampf und mit Macht. Und Jesus, er stirbt am Kreuz, leidend, ertragend, duldend. Jesus ist anders. Er befreit anders. Durch seinen Tod. Und auch nicht, um sie von den Römern zu befreien, sondern um sie endgültig wieder in die Gemeinschaft, in die Beziehung zu Gott zu führen. Es ist nicht das, was sie erwartet haben. Nein. Aber es ist so viel besser. Nach Jesu Auferstehung wird es aber nicht einfach gut. Die Römer sind immer noch da. Die Unterdrückung ist immer noch Realität. Die Anfechtung hört nicht auf. Es wird sogar Verfolgung geben. Aber sie haben die Gewissheit, dass Gott mit ihnen ist. Wir haben die Gewissheit, dass Gott mit uns ist. In dem Moment zwischen Kreuz und leerem Grab, wo es noch nicht gut ist, wo es schlimm aussieht, schlimm ist, auch wenn es ausweglos erscheint, muss es nicht so sein. Vielleicht wird es nicht so, wie wir es uns vorstellen. Vielleicht wird es nicht so, wie wir es uns wünschen würden. Aber wir dürfen wissen, es ist unser grösstes Glück, dass wir Gemeinschaft mit Gott dürfen haben. Dass wir zu ihm kommen können und dass wir nicht allein sind. Ich möchte mit einem Gebet schliessen. Herr, guter Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für deine unendliche Liebe und für deine Gnade. Danke, dass wir nicht allein sind, sondern in Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Hilf uns, auch in diesem Moment von der Unsicherheit und der Angst an dir festzuhalten. Lass uns deine Nähe und deinen Trost erfahren, auch wenn wir nicht verstehen, was passiert. Wir danken dir, dass du bei uns bist, in allen Höchsten und Tiefsten vom Leben. In deinem Namen beten wir.